Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6.5 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder
und Sarah Schäfer.
Heute sind wir an einem für mich sehr besonderen Ort, nämlich wir sind in den Mannheimer Quadraten. Da habe ich früher gewohnt und die Quadrate in Mannheim, das ist ja so, ist ein bisschen merkwürdig, weil man kann, also die ganze Stadt ist aufgeteilt tatsächlich in sowieso Blocks, so ja, ein bisschen wie in den
Quadrate
USA
halt.
Quasi. Ja, genau. In Quadrate und die haben dann halt so lustige Namen wie M2 und dann die Haus, sozusagen die Hausnummer kommt dann dahinter M2,9 oder so, ja. Ja, und wir sind nämlich heute in M2 bei Isabel Kempf im Laden umgekrempelt. Ja, sehr schön.
Sowieso ist Mannheim toll, ne? Ich muss noch ganz kurz über Mannheim schwärmen. Ich habe da studiert, bin dort, meine Mama ist in Mannheim geboren und aufgewachsen und das mit den Quadraten, das ist schon cool, weil für mich ist das halt völlig normal, dass Mannheim halt in Quadrate aufgeteilt ist. Und wenn du dann so eine Nummer, also du hörst halt immer einen Buchstaben und eine Nummer und ich weiß dann halt immer schon grob, wo das ist. Und wenn Leute aber von außerhalb kommen, sind die immer erstmal so, haben sie gar keine Straße? So,
ja.
Das ist immer total nett, ja. Ja, und tolle Menschen leben in Mannheim, leben und arbeiten in Mannheim.
Ja, genau. Mannheim ist wirklich toll. Also es ist viel toller, als man so denkt.
Ja,
ja.
Ich auch.
Genau, und nämlich zum Beispiel in Mannheim arbeitet Isabel. Und genau. Das war sehr schön. Wie haben wir sie überhaupt kennengelernt? Wir haben sie...
Ich muss zugeben, ich habe sie schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Also ich habe ihre Seite schon, also ihre Facebook-Seite schon länger abonniert, weil ich mich auch mit diesem Thema Upcycling und faire Mode und so, das finde ich interessant und finde dieses Thema... Ich glaube, dass das einfach total Zukunft hat. Und mein Mann macht ja sowas Ähnliches, aber nicht mit Textilien. Und deswegen interessiert mich die Szene. Und dann hat sie uns irgendwann angeschrieben wegen der Ersatzkekse. Und dann dachte ich, ach, guck, genau. Wie Dinge zusammenkommen.
Ja.
Und habe mich dann sehr gefreut und bin hin und habe sie kennengelernt. Und dann war nach den ersten 5 Minuten klar, dass Isabel eine eigenstimmige Frau ist.
Ja, weil wir sollten jetzt vielleicht auch nochmal sagen, was sie macht. Du hast es eben schon kurz erwähnt. Der Laden umgekrempelt. Sie hat nämlich faire Mode und andere schöne Kleinigkeiten aus Textilien, Papier und so weiter und alles auch regionale Produkte, mhm. Zumindest irgendwie aus Deutschland und sie achtet sehr darauf und sie lebt das einfach. Mhm. Das fand ich so toll. Also und auch ihre Geschichte, dass sie das für sich entdeckt hat, dass sie einfach eines Tages also dieses Buch gelesen hat und es hat Klick gemacht, ja. Und man merkt diese ganze Begeisterung auch in dem Interview und was sie alles erzählen kann. Und ich muss sagen, für mich die größte Überraschung war, ich hab's ja nicht so, sag mal so, ich bin früher viel im Hosenanzug rumgelaufen, weil das mein Job einfach so erfordert hat. Und faire und Ökomode war jetzt nicht so das, was wie ich mich gekleidet habe, auch nicht in meiner Freizeit. Und ich war echt überrascht, dass man das nicht sieht bei ihren Sachen. Und das ist wirklich so hochwertig und so schön. Und ja. Also ganz, ganz tolle Sachen. Und dann weiß man halt trotzdem auch, dass da kein, wie sagtest du so schön, kein Leid sozusagen
mitverarbeitet
wurde.
Ja,
ne? Genau.
Ja. Ach, und weißt du, es ist ja nicht nur, dass sie diese Sachen verkauft und dahinter steht, dass es jetzt ganz viel von Mano Mama, was aus Augsburg zum Beispiel kommt oder aus Bayern, ich glaube Augsburg. Das ist einfach auch eine ganz großartige Marke von einer tollen Frau auch einfach. Und da weißt du halt bei allem, wo es herkommt. Aber Isabel macht ja auch ganz viele Sachen selbst. Also man kann ihr zum Beispiel alte Jeans bringen und sie macht dann da so zum Beispiel Stiftemäppchen draus oder so Tabaktaschen. Und ich habe Julia an dem Tag ein kleines Notizbüchlein geschenkt, weil das war so aus Schmierpapier, quasi aus altem Papier, was einseitig schon bedruckt ist. Und außen drum war ein Stück einer Landkarte und oder einen Stadtplans. Und das war ausgerechnet die Ecke, wo Julia gewohnt hat früher.
Genau, in der Nähe von Buxtehude.
Genau.
Und also so, Hamburg.
Und sowas arbeitet sie eben auch auf. Also, dass sie Material, was schon besteht, was eigentlich keinen Zweck mehr hat, zu ja, neuem Zweck verhilft mit ganz vielen Dingen. Und das ist, finde ich, total schön zu sehen, weil so ist ihr Denken einfach auch ausgerichtet. Ne? Sie schaut alles mit einem, finde ich, ganz liebevollen Blick an und schaut, was kann daraus noch werden. Und trotzdem ist das überhaupt nichts bei ihr, ist irgendwie ramschig oder blöd, sondern es ist halt alles total liebevoll und sehr, sehr hochwertig. Und das mag ich echt gern. Mhm.
Und eine Sache finde ich nur sehr schade, dass ich keinen Fotoapparat dabei hatte, denn wir machen das ja immer so, ne, dass die eine, die nicht interviewt, irgendwo sitzt, wo die andere sie nicht sehen kann. Mhm. Und Sarah saß in der Umkleidekabine. Ich habe nur ab und zu mal gesehen, wie eine Kamera oder eine kleine Hand rauskam und Fotos gemacht hast.
Ja, ich saß die ganze Zeit in der Umkleidekabine. So lange war ich noch nie in der Umkleidekabine. Und du bist auch nicht mehr auf Instagram, weil an dem Tag habe ich ganz viel verinstagrammt aus der Umkleidekabine raus. Das war ganz lustig.
Auch schön, ja. Genau, also auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei Isabel in ihrem Laden umgekrempelt. Heute sind wir in Mannheim, in den Quadraten, also mittendrin in Mannheim. Und zwar in einem sehr schönen Laden. Sarah konnte schon kaum an sich halten und musste schon ein paar Fotos machen. Wir sind bei Isabel Kempf in dem Laden umgekrempelt. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich.
Ja, wir uns auch. Es ist wirklich sehr schön hier in deinem Laden. Wir haben, wir erzählen gleich mal, was du machst, beziehungsweise du erzählst gleich mal, was du machst. Auf jeden Fall, man kommt hier rein und fühlt sich sofort sehr wohl und hat Lust zu stöbern. Sehr farbenfroh auch. Erzähl doch mal, was du hier mit umgekrempelt machst und auf die Beine gestellt hast.
Ja, ich habe vor 2 Jahren bin ich gestartet und mit dem Anspruch, dass man einfach Klamotten verkauft, die anständig produziert sind, die fair produziert sind und die auch wertvoll sind. Weil was wir heute so in den Innenstädten erleben ist, ich kaufe mir ein Teil, ziehe das 1-2 Mal an und werfe das in den Mülleimer. Das ist dann natürlich nicht bei jedem so, aber das ist ganz, ganz häufig. Und ich habe einfach gedacht, das kann doch nicht sein und das muss auch anders gehen. Bin über das Buch Wunder muss man selber machen von Sina Trinkwalder gestolpert. Mhm. Und die zeigt einfach mit ihrem Unternehmen, dass man Textilien sogar in Deutschland zu vernünftigen Preisen produzieren kann. Genau, und das habe ich zum Anlass genommen, habe die erstmal nebenberuflich verkauft, einfach die Klamotten, ne, so aus dem Musterkoffer raus sozusagen. Und dann war das aber irgendwann nicht genug und mit meinem damaligen Job war ich auch nicht so rundum glücklich und erfüllt. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, dass wir hier in Mannheim ein Stück von diesem wertschätzenden Umgang mit Kleidung etablieren. Weil ich verkaufe auch nicht nur Kleidung, sondern ich verkaufe auch Geschenke, ja, mache selber ganz viel Upcycling. Also man kann mir gerne kaputte Jeans bringen, die nicht mehr zu retten sind. Und ich mache da neue Sachen draus, also ganz viele Mäppchen und Turnbeutel und solche Dinge. Genau, wenn die Jeans aber zu retten ist, dann repariere ich sie auch. Also das ist so dieses Gesamtpaket, ja, wie wir mit unserer Kleidung so umgehen, dass wir sie einfach möglichst lange nutzen, ja. Das geht so, dass man einfach erstmal guckt, was man so im Kleiderschrank hat, ja. Und dann findet man da ganz schnell irgendwie die Lieblingsteile, beziehungsweise die sind meistens nicht im Schrank, sondern die sind im Wäschekorb. Ja, also um die braucht man sich nicht zu kümmern, die sind eh da, die sind eh toll. Dann findet man vielleicht Sachen, die kaputt sind, ja. Dann kann man gucken, kann man die noch reparieren? Da unterstütze ich eben gerne. Dann findet man Teile, die hat man schon ewig nicht mehr angehabt. Da wäre es sinnvoll, die irgendwie weiterzugeben. Also entweder beim Kleidertausch oder dann eben bei Kleiderkreisel verkaufen oder wie auch immer auf dem Flohmarkt. Genau, und man findet Sachen, die, ja, weiß nicht, die fehlen. Ja, und dann ist es eben gut, die dann möglichst hochwertig zu ersetzen, dass sie auch dazu passen, ja, und da ist mir eben wichtig, dass wir Sachen neu einkaufen, die eben nicht, vor kurzem hat jemand gesagt, wo Blut dran klebt, ne, das ist natürlich drastisch formuliert, oh Gott, aber es ist halt tatsächlich ja. So, ja, also 2013 war es, glaube ich, ist ja diese Fabrik in Bangladesch eingestürzt und da gab es ja mal so einen großen Aufschrei, einfach auch in den Medien. Jetzt ist seither nicht mehr so was richtig wirklich Schlimmes passiert, deswegen hat sich dieser Aufschrei wieder gelegt, aber die Bedingungen haben sich nicht wirklich geändert, ja, deswegen ist es einfach, ja, also wenn man konventionelle Textilien kauft, dann ist es einfach so, dass Menschen unter dieser Produktion wahnsinnig leiden. So, und ich will jetzt aber nicht hier auf dieses Negative, sondern es gibt einfach ganz viele kleine, tolle Labels, die einfach mit wahnsinnig viel Herzblut tolle Klamotten produzieren und halt zu fairen Bedingungen und aus Biobaumwolle und aus tollen anderen Materialien. Es gibt jetzt zum Beispiel auch T-Shirts aus Holz oder ne? So. Also es gibt einfach tolle Sachen und es gibt eigentlich in meinen Augen keinen Grund mehr, dieses normale, konventionelle zu kaufen, weil, also zumindest mir macht es überhaupt keinen Spaß. Und es hat auch vor kurzem jemand bei einem Filmgespräch, was ich gemacht habe, gesagt, Slow Fashion macht einfach auch viel mehr Spaß.
Mhm. Heißt das dann, dass man weniger in seinem Kleiderschrank hat oder?
Ich empfinde das als sehr wohltuend, wenn ich weniger drin habe, weil ich auch einfach dann einen viel besseren Überblick habe und morgens der Griff da rein mich viel weniger Zeit kostet. Ja, auch das ist Slow Fashion, sich zu überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich? Ja, brauche ich irgendwie 20 verschiedene Pullover? Vielleicht nicht. Also in meinem Schrank sind tatsächlich so viele und immer wenn einer dann irgendwie sich doch verabschiedet, weil er kaputt ist, dann ersetze ich den nicht unbedingt sofort, sondern ich gucke erst mal, ja, und meistens bin ich mit dem, was dann noch da ist, überglücklich. Jetzt immer noch.
19.
Ja, total. Ja, also wir haben einfach alle viel zu viel. Das merke ich vor allem daran, was die Leute mir hier Sachen vorbeibringen. Also ganz oft kommen auch Leute mit Sachen, die noch gut sind, die noch jemand anziehen kann und die lehne ich wirklich ab. Also ich schicke die weiter, weil da schneide ich auch nicht rein. Auch das wäre wieder keine Wertschätzung für die Arbeit und für die Ressourcen, die da drin stecken. Das ist nämlich der Punkt, ja, also der Näherin ist ja auch nicht geholfen, wenn wir etwas, was schon produziert ist, jetzt irgendwie im Schrank rumliegen lassen. Das ist halt auch keine Wertschätzung. Ja, so, dass die Näherin nicht wirklich gut bezahlt wurde, das können wir eh nicht mehr ändern, aber wir können jetzt zumindest noch das Produkt wertschätzen. Na, was jetzt nun mal eh schon da ist. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Weniger Kleidungsstücke.
Ich finde das Wort, was du benutzt hast, dass man anständig damit umgeht, das passt wirklich da genau rein. Und weil unter anständig, ich finde das einfach ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Und das und das führt dann auch zu dieser Wertschätzung. Und das ist wirklich ein ganz anderes Bild, als man eigentlich von so nachhaltig produzierten Kleidungsstücken und so weiter hat. Ja, weil man hat ja so, ne, so ein bisschen den Eindruck, Wollpullover, kratzig, Biolatschen und so weiter. Es ist halt nicht so, dass, also ich glaube, viele haben auch Angst, dass sie sich nicht vernünftig, anständig anziehen können sozusagen damit, dass es nach was aussieht.
Mhm. Ja? Also da ist es so, dass ich einfach in den letzten, ich weiß nicht, ob 5 oder 10 Jahren, auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren nochmal massiv was getan hat. Und dass man mittlerweile eigentlich gar keinen Unterschied mehr sieht. Also ich würde behaupten, wenn man sich hier umschaut, dann sieht das nicht nach Ökomode aus, ja. Also das war einfach vor 20 Jahren. Und diese Labels gibt es immer noch. Also witzigerweise gibt es eine große Messe für ökofaire Mode, die heißt Innertex, die findet 2-mal im Jahr statt. Dann gibt es 2 Hallen. Eine hat die Ökomode und eine hat die faire Mode. Im Prinzip sind beide Hallen beides. Es ist beides öko und es ist beides fair. Aber dann hat man einmal diese eine Ökomode-Optik und einmal diese faire Mode-Optik, die ganz normal ist. Das ist moderne Streetwear, das sind einfarbige T-Shirts mit einem schönen Druck drauf. Das sind, ne? Also, das sind einfach ganz normale Kleidung und auch die Jeans, die ich hier habe, die tragen jetzt, also das sind Jeans von der Firma Manu Mama, die haben ein besonderes Markenzeichen, die haben eine rote Beininnennaht, aber das ist jetzt nichts, was nach Öko aussieht. Man sieht halt, dass es eine Manu Mama Jeans ist. Aber das ist halt ein Label, was sein Markenzeichen hat. Und
genau.
Das, ja.
Das ist ja lustig. Also es ist beides öko und fair produziert, mhm, aber verschiedene Optik.
Verschiedene Optik und es sind einfach in der einen Halle Labels, die gibt es schon 20, 30, vielleicht auch sogar länger Jahre. Und das andere sind halt einfach junge Labels, die gesagt haben, hey, wir wollen es anders machen. Die meisten haben sich neu gegründet und sagen, wir machen tolle Klamotten, aber wir produzieren anständig. Auf welche Art auch immer, ja. Also dann gibt es halt irgendwie Labels wie Manu Mama, die sagen, okay, wir produzieren komplett in Deutschland. Oder es gibt Labels wie Tok Tok zum Beispiel, die ne, einfach schauen, dass die T-Shirts werden in Indien produziert, aber die gucken halt einfach, dass es fair produziert ist. Oder man schaut, dass man halt in Fabriken einkauft, die GOTS zertifiziert sind. Ne, solche Sachen.
Was ist denn GOTS?
GOTS ist ein wichtiges Textilsiegel, das heißt Global Organic Textile Standard. Also es gibt ja wahnsinnig viele Siegel und das ist so das Siegel, wo man sagt, okay, da geht es, das sind ökologische und soziale Kriterien, die da zugrunde gelegt werden und dem kann man vertrauen, sag ich mal. Also ich vertraue diesem Siegel. Wenn ich jemanden persönlich kenne, dann vertraue ich dem immer noch mehr. Deswegen kaufe ich auch sehr gerne bei diesen lokalen Labels ein, wo ich selber hinfahren kann. Mhm. Also ich habe zum Beispiel Sachen von der Roten Zora in Stuttgart. Ja, da fahre ich zu denen ins Atelier, lerne die persönlich kennen, sehe, wie die arbeiten und sage, hey, ich finde gut, was ihr macht, ich vertraue euch, ihr kauft irgendwie vernünftigen Stoff ein und ihr macht es so gut, wie es geht. Weil Kompromisse machen müssen wir alle. Also 100%ig gut und öko und fair geht es in den seltensten Fällen. Spätestens beim irgendwie Reißverschluss oder Knopf oder so wird es schwierig. Ja. Mhm. So, deswegen gibt es dieses GOTS-Siegel, was man hier auch im Laden viel findet. Nicht bei allen Sachen, wie gesagt. Also die kleinen Labels, für die ist es viel zu teuer, sich zertifizieren zu lassen. Also das ist so ein bisschen die Krux mit diesen Siegeln. Ja, die kleinen können sich das nicht leisten und die großen zahlen es aus der Portokasse und können es halt dann auch entsprechend kaufen. Also da gibt es halt auch immer wieder unschöne Dinge mit diesen Zertifizierungen. Deswegen, wenn ich persönlich gucken kann, dann ist mir das am allerliebsten. Mhm.
Du hast jetzt schon mehrmals das Label Manu Mama erwähnt und die Sina Trinkwalder, genau, die ist Gründerin von dem Label und die hat auch dieses Buch geschrieben.
Genau. Ne?
Auf deiner Website schreibst du halt tatsächlich, ich fand das so schön, wie du beschrieben hast, wie du dieses Buch verschlungen hast. Also, und dann in diese dahin gefahren bist, in diese Halle und gewusst hast, irgendwie, das ist es. Mhm. Kannst du diesen Moment ein bisschen beschreiben?
Ja, also es war, wie gesagt, ich habe immer nur hobbymäßig genäht, ne? So, das ist Nähen ist in meiner Familie sehr verbreitet, ne? Ich habe drei Omas, die Schneiderinnen waren, sprich bin so damit aufgewachsen, auch mit diesem Nähmaschinengeräusch, was ja ja schon besonders ist. Also für mich ist es sehr besonders, aber da war immer eine Nähmaschine, die hat gerattert sozusagen, ja? Und ich habe da über die Schulter geguckt. Und dann war eben diese Situation, ich habe irgendwie gemerkt so, hey, das, was wir hier an Klamotten produzieren und was in den Läden hängt, das ist irgendwie alles Mist. Und da, ich war darüber so traurig und habe irgendwie nach einer Lösung gesucht. Dann habe ich eben dieses Buch verschlungen, wie ein Krimi. Also es liest sich, also ich fand es total spannend auch. Also es ist einfach auch die Gründungsgeschichte, ja. Und dann war das irgendwie so diese Kombination von, jemand gründet und jemand macht die Klamotten anders und es hat mich halt total fasziniert, weil es so zu meiner eigenen Situation gepasst hat, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht getraut, mich darüber nachzudenken, selber zu gründen, aber irgendwie war es wohl schon in mir, ja, also es hat mich so angesprochen. Genau, und dann halt beschlossen, okay, ich nehme da Kontakt auf. Also auf der Webseite gab es halt so einen Button mitmachen. Klar will ich mitmachen. Und dann wurde ich halt eingeladen zum Kennenlerntag. Und dann kam ich halt in diese Produktionshalle. Und dann war da halt nicht eine Nähmaschine, sondern ich weiß nicht, da stehen halt 100 mindestens Nähmaschinen. Und da sitzen die und nähen. Und die rattern alle gleichzeitig, ja. Und ja, es war einfach, dass es sowas gibt, dass es das in Deutschland gibt, dass man da einfach hinfährt und gucken kann, ja, ging mir einfach das Herz auf und dachte, ja, hier bin ich richtig.
Das ist schön, dieser Moment, ne, wenn man so seinen Platz gefunden hat. Und wie ging es danach weiter? Hast du dann, wie schnell ging das dann mit dir und dem Laden?
Also ich habe es erstmal neben dem Job, den ich damals hatte, gemacht und so ein halbes Jahr oder so. Dann habe ich eine Reise nach Neuseeland geplant zu einer sehr guten Freundin, die ich schon seit meiner Geburt eigentlich kenne, weil unsere Mütter zusammen studiert haben. Und wir haben immer wahnsinnig viel zusammen gebastelt und genäht und uns getroffen zu irgendwelchen Kreativwochenenden, weil wir auch nicht in der gleichen Stadt gewohnt haben. Sprich, na, aber da war irgendwie diese sehr starke Verbindung und dieses kreative Tun einfach immer gemeinsam. Genau, und die ist nach Neuseeland ausgewandert und ich habe sie dort besucht. War da 3 Wochen. Ja, und dann hat sich irgendwie da so viel verändert und ich habe mich sozusagen mit diesem Kreativen wieder so eng verbunden, dass ich danach beschlossen habe, okay, ich muss losgehen. Wenn ich es jetzt nicht versuche, dann habe ich es nicht versucht sozusagen. Und genau, dann habe ich einfach beschlossen, also Manu Mama hat dann gesagt, ja, du kannst einen Laden aufmachen. Wir sind jetzt auch so weit. Ja, also das ist für ein Label auch nicht selbstverständlich, dass man sozusagen einen Laden beliefern kann. Da braucht man auch eine gewisse Lagerkapazität und so weiter. Ja, und dann haben die gesagt, okay, entweder du machst einen Manu-Mama-Laden, ja, dann steht da dran Manu-Mama, oder du machst dein eigenes und noch andere Sachen dazu. Ja, aber entscheide dich. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich das alles kombinieren will, ja. Also auch dieses selber kreativ tun und dieses Leuten, die noch nicht so viel Kontakt mit der Nähmaschine hatten, zeigen, wie man eigentlich ganz einfach auch Dinge tun kann, ja. Also reparieren und was Neues machen aus alter Klamotte, genau, und dann habe ich irgendwie diese ganzen Elemente zusammengesetzt und daraus ist umgekrempelt geworden. Und ich meine, das ist jetzt 2 Jahre her und der Laden hat sich wahnsinnig verändert. Also diese Woche stand hier eine Kundin und sagt, ich war schon lange nicht mehr da, sie haben jetzt ganz schön viel Auswahl. Da dachte ich so, ja, also am Anfang hatte ich halt hier nur Manu Mama. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jeans hier liegen, aber wahrscheinlich 100 und damals lagen halt hier höchstens 20. Also einzelne Jeans, nicht verschiedene Modelle. Und halt irgendwie so 10 T-Shirts. Und also ich bin wirklich total minimalistisch hier gestartet und einfach losgegangen. Ich sehe manchmal so Fotos von der Eröffnung, der Laden war quasi leer. Also das ist irgendwie total faszinierend im Nachhinein, wie ich das überhaupt gemacht habe. Also,
ja. Aber es ist ja tatsächlich diese... Die Amerikaner nennen das ja immer Baby Steps, ne? So, dass man, und du hast halt tatsächlich, ich meine, das war ein großer Schritt, den Laden zu machen. Trotzdem waren es kleine Schritte sozusagen, die du da am Anfang gemacht hast. Aber das ist dann genau richtig. Weil, stell dir mal vor, du hättest den Laden schon so gehabt wie jetzt, dann wäre es vielleicht, dann gäbe es dich vielleicht nicht mehr, weil du das nicht hättest nachhalten können und so weiter, ja? Wer weiß.
Es ist tatsächlich viel, viel sinnvoller mit diesen Baby Steps, weil ich quasi bei jedem Schritt auch wieder korrigiert habe. Also ich hatte quasi die Möglichkeit zu sehen, was gefällt nicht nur mir, sondern auch meinen Kunden. Also es nützt ja nichts, wenn ich hier einen Haufen Ware einkaufe, die ich wunderschön finde, aber es kauft sie niemand. Ja, also das ist schon auch so ein bisschen was man erstmal rausfinden muss. Und ich hatte in dem Bereich ja auch keinerlei Erfahrung. Ja, also die musste ich jetzt ja auch erstmal sammeln, ja, wie macht man das und so. Ja, und wenn ich ein neues Label habe, dann bestelle ich da auch erstmal ein paar Teile. Normalerweise, ja, das ist auch das Gute, das geht nämlich bei den Kleinen, die sind damit nämlich happy, die Großen sagen, du bist jetzt 5 Teile bestellen, ernsthaft, also, genau, und dann sehe ich halt, okay, welche Größen verkaufe ich eigentlich, welche Farben verkaufe ich eigentlich, ja, kommt das Modell überhaupt an, oder manchmal bestelle ich was und denke so, eigentlich finde ich das so mittel, und dann ist es sofort weg und ich, ne, dann weiß ich halt viel besser, was ich wirklich hier auch mal in größerer Menge einkaufen sollte. Und ich finde das ein bisschen wie so eine Aufwärtsspirale. So fühlt es sich für mich jetzt gerade an. Ja, also gerade jetzt vor Weihnachten, wo auch die Leute einfach viel kaufen, merke ich so für mich, dass es langsam aufwärts geht, ja. Also, ja. Ja, genau. Und dann immer mit jeder Bestellung kriegt man wieder so einen Schwung nach oben und hier ist ein bisschen mehr.
Mhm. Ja, du hast im Grunde genommen dir so Feedback-Schleifen eingebaut, mhm, genau, indem du einfach Dinge verkaufst und einfach guckst, was passiert. Das ist ja, das ist tatsächlich ein guter Tipp, ja. Dass man immer wieder abprüft sozusagen der realen Welt, was kommt eigentlich an und was nicht.
Ja, oder auch, ich weiß nicht, bei wem ich das gelesen habe, aber starte unperfekt, aber starte. Also ja. Hauptsache, du gehst los, ja?
Ja.
Und dieser Laden wird nie fertig sein. Also auch die Möbel, ja, also ich habe den jetzt schon zigmal umgestellt. Also ich glaube, die Position der Theke bin ich jetzt zufrieden, die werde ich jetzt beibehalten, aber die stand schon überall hier im Raum, ja. Und ja, dann habe ich mehr T-Shirts und dann merke ich, okay, jetzt brauche ich ein neues Regal, die haben da gar keinen Platz. So, und zack, ist hier wieder Umbau angesagt. Manchmal ist mir schleierhaft, wie Leute irgendwie sich eine Ladeneinrichtung bauen lassen und die dann beibehalten. Das könnte ich gar nicht. Also das ist alles hier so ziemlich modular aufgebaut, sag ich mal. Und da ändert sich auch ganz oft dann was.
Naja, aber es passt ja tatsächlich zu deinem Konzept, immer an deinen Kunden quasi zu lernen, mhm, und das weiterzuentwickeln. Wenn du natürlich ein starres Konzept hast und einfach weißt, ich verkaufe jetzt die nächsten 50 Jahre Brautkleider und die hängen da und fertig, ja. Dann, ja, gut, dann ist das halt so, ja. Aber wenn du halt wirklich sagst, ich möchte wissen, was ankommt und wie es ankommt, natürlich musst du dann sehr viel flexibler sein als andere.
Ja, aber das macht ja auch gerade Spaß. Also das ist ja das Tolle, ja. Und ich kann hier irgendwie jede Woche Nachrichten rausschicken, so das gibt's neu und jetzt habe ich noch die Farbe und den Druck und ne, das kleine Mannheimer Label wieder dazu, was irgendwie Upcycling mit Skateboards macht oder mit irgendwas, ne? So. Mhm. Also ich habe da ja verschiedenste Dinge mittlerweile und die Dinge, also das ist das eigentlich schöne, die Dinge kommen mittlerweile auch zu mir. Weil Leute, die halt irgendwas in dem Bereich machen, ja, dann haben die vielleicht irgendwie auf irgendeiner Internetplattform ihren kleinen Shop, aber da passiert nicht so richtig viel und dann ist es halt irgendwie für die viel toller, sowas dann auch in einem Laden zu verkaufen.
Mhm.
Genau.
Aber du nimmst nur regionale Produkte oder aus Deutschland oder was ist so dein Kriterium? Da muss es sich gut anfühlen.
Also genau, das mit den Kriterien ist so eine Sache, weil jeder hat mittlerweile andere Kriterien. Also für mich ist es wichtig, dass es ökologisch ist. Ja, das kann einerseits dadurch sein, dass es Biobaumwolle ist, wenn es jetzt neue Sachen sind. Oder das kann Recycling sein oder es kann Upcycling sein, was auch ein Unterschied ist, ne? Also bei Recycling nimmt man vorhandenes Material, macht es wieder klein und produziert neuen Stoff. Also bei Papier ist das, kennt man das, ja. Also die alten Zeitungen werden quasi, ich sag mal, gehäckselt und man macht neues Papier draus. Das ist Recycling. Und Upcycling wäre, man nimmt die alte Zeitung und faltet einen Hut draus und hat einen Hut. Das wäre quasi aus dem schon vorhandenen, es so beizubehalten, wie es ist und weiter zu verarbeiten. Das ist das, was ich tue. Mhm. Ja, also ich recycle den Stoff nicht. Das macht zum Beispiel Manomama. Die machen das im internen Kreislauf, dass die die Zuschnittreste wieder verarbeiten. Ja. So, genau. Also Upcycling finde ich halt auch ökologisch einfach sehr, sehr sinnvoll. Ja, oder es gibt zum Beispiel die Firma Fairbag in Schwäbisch Hall, die machen ganz tolle Taschen aus Drucktuch, was einfach als Abfallprodukt im Offset-Druck anfällt. Ja, ist jetzt nicht Bio oder irgendwas, aber ist halt ökologisch sinnvoll. Ist
Upcycling,
genau, ja, ist ja. Upcycling. So, also ökologisch ist mir wichtig. Regional, soweit es halt irgendwie geht. Also das ist so ein bisschen das Prinzip von der Firma Manomama auch, dass sie halt so regional wie möglich arbeiten. Das geht natürlich nicht bei der Biobaumwolle. Die importieren die dann direkt aus Tansania, weil
schwierig,
die hier schlichtweg nicht wächst. Genau, aber die produzieren halt den Stoff in Deutschland. Die kaufen die Reißverschlüsse, die Knöpfe, die Nieten, das kaufen die alles hier in Deutschland ein. Also das geht wiederum schon. Was halt auch ein Vorteil ist, wenn zum Beispiel jetzt in der Winterjacke der Reißverschluss kaputt geht. Normalerweise ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil da einen neuen Reißverschluss reinzusetzen, ist halt sehr aufwendig. Kann man machen, aber so. Und wenn der Reißverschlusshersteller in Deutschland sitzt, dann kann man einfach die komplette Jacke dahin schicken und der repariert den Reißverschluss in der Jacke. Ist zum Beispiel auch ein Vorteil, wenn man regional arbeitet. Genau, die Schurwolle für die Jacke kommt vom Schäfer Josef, der bei Augsburg seine Schafe hat. Also da wiederum sind sie halt sehr regional. Und genau, bei diesen Handmade-Upcycling-Sachen sage ich einfach, es ist einfach schön, Mannheimer oder hier aus der ganzen Metropolregion Leuten eine Plattform zu bieten, um ihre Sachen da zu verkaufen. Genau, ökologisch, regional und einfach fair. Also ich nenne das immer fair. Heute habe ich anständig gesagt, das finde ich eigentlich auch. Ich würde jetzt nicht als Slogan an die Tür schreien, senden die Leute. Wobei, es würde auffallen. Ökologisch, regional und anständig.
Das cool eigentlich.
Ja, ich denke drüber nach. Genau, also das ist mir halt, genau, also das ist das, was alles vereint. Ja, und dann kann das halt entweder sein, ich habe die Produktion selber gesehen und sehe, dass es da mit rechten Dingen zugeht, oder die haben halt einfach ein Gottzertifikat. Und das kann dann wiederum sein, dass es, also ich habe hier auch T-Shirts, die werden in Indien produziert, haben aber halt dieses Siegel. Und dann ist es fair und es ist aus Biobaumwolle, aber es ist halt wiederum überhaupt nicht regional. Und was ich gesagt habe, jeder hat was anderes. Ja, also ich habe hier ganz viele Produkte, die sind vegan, also die Jeans zum Beispiel und viele von den T-Shirts. Aber ich habe hier auch Ledergürtel, ich habe Schurwolljacken. Also ne, ich habe nicht alles ist hier vegan, aber ich kann halt die Auskunft geben, was von meinen Produkten ist jetzt vegan und was nicht. Ja, das können halt viele in Anführungsstrichen normale Läden nicht. Also diese Transparenz ist mir ganz wichtig, dass ich halt den Leuten sage, pass auf, da ist es produziert, das ist drin, ja, oder auch plastikfrei. Es gibt ja mittlerweile viele Menschen, die darauf achten, dass sie plastikfrei leben. Mhm. Was halt zum Beispiel auch für meine Jeans zutrifft, weil kein Elastan drin ist. Und man findet heute nur noch sehr seltene Jeans aus 100% Baumwolle. Ja, und da, genau. Keins von meinen Produkten entspricht irgendwie allen Kriterien, aber ich bin halt in der Lage zu sagen, welchen es entspricht dann jeweils. Und damit kann halt der Kunde mich fragen, ich gebe die Auskunft und er kann eine qualifizierte Entscheidung treffen nach dem, was er gerne möchte.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich nicht geplant hattest, dich selbstständig zu machen. Also es schien jetzt nicht so, als ob das schon immer in dir, also vielleicht schlummerte es in dir, aber auf jeden Fall wusstest du nichts davon. Mhm. Und dann musstest du es aber quasi machen, weil du da das ausleben konntest, was dir wichtig ist im Leben. Was ist denn das Schönste für dich am Unternehmerin sein?
Es ist einfach toll, hier morgens herzukommen, die Ladentür aufzuschließen und zu sehen, ich habe das hier auf die Beine gestellt. Und da gebe ich zu, dass mich das auch jeden Tag ein bisschen stolz macht und mir über nicht so tolle Situationen einfach gut hinweghilft. Und dass ich einfach entscheide, was hier passiert. Das genieße ich einfach wahnsinnig, ja. Also diese Freiheit zu sagen, dieses Produkt möchte ich jetzt gerne einkaufen und dann mache ich das, und einfach auch meine Kreativität hier auszuleben und Dinge zu produzieren und dieses Feedback von den Leuten dann direkt dazu zu bekommen. Weil es macht ja einen riesen Unterschied, ob ich irgendwie Dinge für mich selber nähe und sie selber trage und dann kriege ich auch Feedback. Aber wenn die Leute mir das abkaufen, dann ist das wirklich so, ja, du hast das toll gemacht, ich bezahle Geld dafür, ich möchte das gerne haben. Ja, das ist, ja.
Hm. Man merkt doch, du strahlst richtig. Und was wäre dein Ratschlag an Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die halt sagen, okay, ich habe das jetzt nicht, weil man nicht mein größter Traum, das zu machen, aber ich merke, dass das, was mir wichtig ist im Leben, ich einfach nicht in einer angestellten Position erreichen kann oder umsetzen kann. Was würdest du denen raten?
Mein Ratschlag wäre, vernetz dich mit anderen, die schon selbstständig sind, die vielleicht was Ähnliches machen, die vielleicht aber auch was ganz anderes machen. Und gucke einfach, wie die das machen, sammel Ideen und wenn du irgendwo den Zipfel findest, wo du anfangen kannst, fang einfach an. Also man kann auch nebenher anfangen. Manche können das auch besser als ich. Also für mich, ich habe einfach gemerkt, nebenher hat das für mich nicht funktioniert. Ich war nicht in der Lage, meine Energie so aufzuteilen. Ja, und wenn man dann irgendwann spürt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, dass ich springen muss, dann kann man ja quasi überlegen, ob man jetzt tatsächlich springen möchte oder nicht. Aber wenn man dann ein Netzwerk hat von Leuten, die man fragen kann, die auch Dinge wissen, die einfach schon, also es gibt da ja irgendwie zig Sachen mit Steuerberater und welche Rechtsform habe ich überhaupt? Da ist man ja alleine völlig mit überfordert, ja. Deswegen, wenn man dieses Netzwerk hat, oder auch alleine, wie organisiere ich meinen Tag? Es tut auch manchmal gut, da einfach mit jemandem darüber zu sprechen. Dann kann einen dieses Netzwerk da unheimlich gut ja unterstützen, dass man, dass der Sprung irgendwie eine sanfte Landung hat. Mhm. Also das ist auch das, was mich jetzt noch am meisten weiterbringt. Also ich gebe kaum Geld für Werbung aus. Ja, also ganz, ganz selten mal. Mein Marketing funktioniert tatsächlich über, ich spreche mit Menschen, wo auch immer, online, offline. Ja, und gehe dahin, wo ich denke, dass meine Kunden sind.
Mhm. Ja, vor allen Dingen auch, weil du tatsächlich ja genau das Herzblut mitbringst, was du vorhin beschrieben hast. Ja, das ist, und das spürt man natürlich, wenn man mit dir spricht, dass auch da bist du sehr, sehr transparent im Grunde genommen, weil du kannst das ja nicht verstecken, dass du dafür brennst, für das, was hier in deinem Laden passiert. Ja, klar, das reißt natürlich andere auch mit.
Ja, genau. Und dann, es ist aber halt schön zu sehen, wie man sich einfach gegenseitig unterstützt. Ja, und dann, und es ist einfach schön zu spüren, man geht irgendwo hin, erzählt, was man macht und erntet Begeisterung. Ja, also da ist nie sowas wie, oh, jetzt sucht sie Kunden für ihren Laden oder irgend sowas. Ja, also das ist einfach, ne? Und die Leute suchen ja auch danach. Also es gibt ja in dem Bereich nicht wahnsinnig viel. Mhm. Ja?
Du hast gerade darüber gesprochen, über deine Energie. Wie erhältst du dir deine Energie? Wo kommt die her?
Also ich versuche tatsächlich, mir mein Wochenende komplett frei von Arbeit zu halten. Ich bin auch, also ich habe Sonntag und Montag zu. Ich habe es auch erst seit diesem August am Dienstag offen. Ich hatte sonst vorher, habe ich 4 Tage offen und 3 Tage wirklich zu, weil ich das ganz alleine gemacht habe und jetzt habe ich 2 tolle Mitarbeiterinnen, die mich unterstützen, sprich ich habe da einfach mehr Freiräume. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass ich Sonntag, Montag bin ich nur ganz ausnahmsweise mal hier und ja, ich beantworte dann schon mal eine E-Mail, aber ich gucke echt, dass ich ganz, ganz andere Sachen mache am Wochenende und dieser Abstand hilft mir unheimlich und ich tummel mich viel in meiner Yogaschule. Das ist einfach auch ein toller Ausgleich und vor allem, obwohl ich jetzt Mitarbeiterinnen habe, aber die arbeiten ja meistens hier, wenn ich nicht da bin, sprich ich arbeite immer alleine und dort in der Yogaschule habe ich einfach so meine Community, wo ich dann auch mit anderen Menschen einfach zusammenarbeite und mich austausche eben auf nochmal eine ganz andere Art und Weise. Da hole ich einfach meine Kraft sozusagen.
Und wo möchtest du denn noch hin?
Ich habe wahnsinnig viele Ideen, wo ich immer denke, so okay, jetzt langsam eins nach dem anderen, ne? Dann irgendwann sind die Baby-Steps gar nicht mehr so leicht. Also mein nächstes Projekt ist, einen Online-Shop an den Start zu bringen, mit meinen eigenen Sachen. Weil tatsächlich ist es so, wenn man auf meine Webseite geht, dann habe ich die ganzen Labels aufgelistet und eigentlich sind alle verlinkt. Man kann da draufklicken, kommt auf die Webseite, kann die Produkte schon mal anschauen. Nur bei meinen eigenen kann man das nicht. Ne? Also es soll einen Online-Shop geben mit meinen Picobella-Produkten, also so heißt mein Label. Genau. Und ich möchte einen Blog schreiben. Weil ich einfach merke, dass ich mittlerweile, wenn mich irgendjemand fragt zum Thema faire Kleidung, dann sprudelt das förmlich aus mir raus und das könnte man doch mal einfach regelmäßig zu Papier bringen. Das wäre doch eine feine Sache.
Oder in einen Podcast gießen. Geht auch.
Oh ja, da können wir uns gerne darüber unterhalten, wie man sowas macht. Habe ich einfach bisher noch... habe ich tatsächlich, war erstmal Schreiben für mich das Naheliegendste. Aber klar, warum nicht?
Naja, aber wenn du tatsächlich, man merkt das ja tatsächlich an dir, du lebst das alles. Das ist nicht nur dein Job, sondern das ist dein Leben.
Ja.
Ja? Und du saugst es auf und gibst es freigebig und gern weiter und versuchst wirklich die Menschen auch dafür zu begeistern. Ja, aber nicht missionarisch, dass du sagst, so, das muss unbedingt so sein, sondern du freust dich einfach, wenn jemand zu dir kommt, der das halt auch schön findet und du den da noch weiterbringen kannst. Das ist toll. Das ist genau die richtige Voraussetzung, um genau einen Blog oder einen Podcast oder was auch immer zu machen. Ja.
Ja.
Schön.
Ja, und in der Kombination ist schon mein Plan, auch ein bisschen über Mannheim hinaus noch da eine Reichweite zu haben und ja, Menschen zu erreichen mit dem, was einfach meine Gedanken zum Thema anständige Klamotten ist.
Das Wort ist schön.
Gestern hat hier ein Workshop stattgefunden. Wir haben mit Papier genäht und die 5 Mädels, die da waren, die fanden es einfach toll und ich glaube, es hat ihnen allen Spaß gemacht. Und ja, das ist einfach für mich total schön, wenn ich irgendwie Menschen dazu motivieren kann, sich auch mal an die Nähmaschine zu setzen. Also die meisten von denen saßen halt noch sehr selten an der Nähmaschine und ja, dann haben die ihren Spaß und gehen mit ihrem Notizbuch und ihrem Täschchen nach Hause und sind einfach happy und haben was Neues ausprobiert. Mhm.
Zum Thema Mannheim und Umgebung, also etwas über Mannheim hinaus, bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage. Was würdest du denn, wenn du den Menschen draußen da eine Botschaft geben könntest, was würdest du denen sagen? Was ist dir wirklich wichtig?
So in einem...
Können auch 2, 3 Sätze sein.
Nee, also für mich in Bezug auf Kleidung ist es einfach dieses, dass wir damit bewusster umgehen und einfach schauen, was brauchen wir wirklich und das, was wir dann im Schrank haben, einfach wertschätzen und uns nochmal klar machen, was da eigentlich an Ressourcen drinsteckt und an Arbeit drinsteckt. Das wissen nämlich auch die wenigsten, ne? Also es gibt ja Nähmaschinen, aber da sitzt immer eine Näherin dahinter. Und es ist einfach ein tolles Handwerk und ja, wir sollten das wieder mehr schätzen.
Schön. Du weißt es auf jeden Fall zu schätzen. Das merkt man. Aber vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich habe sehr viel gelernt. Und jetzt muss ich mich auch hier noch ein bisschen umgucken gehen. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass wir heute bei dir sein durften.
Ja, ich danke euch, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht.
Schön. Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Wenn dir gefällt, was wir hier bei Eigenstimmig machen, dann findest du auf unserer Internetseite einen Button, der heißt Eigenstimmig unterstützen. Und da erfährst du alles weitere, wie du uns etwas Gutes tun kannst oder uns einfach auch nur Danke sagen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.